Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen.
Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr den künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.
Und die Menge fragte ihn und sprach,
was sollen wir denn tun?
Er antwortete und sprach zu ihnen,
wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso.
Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm,
Meister, was sollen denn wir tun?
Er sprach zu ihnen,
fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist.
Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen,
was sollen denn wir tun?
Und er sprach zu ihnen,
tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold.
Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen,
ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Wurfschaufel, und er wird seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen.
Und mit vielem anderen mehr ermahnte er das Volk und verkündigte ihm das Heil.
Kann man einfach aus der Bibel so einen Abschnitt nehmen und ihn in die heutige Zeit einfach so versetzen? Eine kleine Erklärung am Anfang. Ich wollte das eigentlich einbauen, ist mir in den Sinn gekommen, dass ich es jetzt nicht getan habe. Aber das ist noch ziemlich wichtig, denn wir reden hier jetzt über diese Geschichte hier mit Johannes, dem Täufer und mit dem Volk am Jordan und setzen es in die heutige Zeit, wo wir heute im Advent auch warten auf diesen Messias. Man kann. Die Kirche hat das auch seit Beginn gemacht, diese Wartenszeit damals mit der Wartenszeit heute verbunden und verglichen. Und wir alle warten auf den Messias. Ja, Juden wie Christen warten. Beide erwarten den Messias. Aber nicht den gleichen. Wo wir auf sein Wiederkommen warten, warten die Juden immer noch auf ihren Gesalbten, der Israel befreien wird und der Welt Frieden bringt. Shalom ben Chorin, ich weiß nicht, ob ihr schon etwas von ihm gehört oder gelesen habt, das war der Vater des letztes Jahr verstorbenen Rabbiner, den wir hier in St. Gallen hatten, Toria ben Chorin. Und Shalom ben Chorin war ein Schriftsteller und Theologe, also ein Religionswissenschaftler. Und er drückte das in seinem Buch Bruder Jesus. Also wenn ihr da mal die Hand drauflegen könnt, wenn ihr etwas über das Judentum verstehen wollt, macht das. Es ist vergriffen, aber ich glaube, man kann es sogar irgendwo auf Deutsch aus dem Internet laden. Das heißt eben Bruder Jesus von Shalom ben Chorin. Und er sagt da, der Glaube Jesu eint uns, Christen und Juden. Der Glaube an Jesus trennt uns. Denn Jesus ist für sie ja nicht der Messias. Aber der Glaube, den Jesus hatte oder wie er ihn verkörpert hatte, der eint uns. Aber leider muss man beobachten, dass vielerorts in der weltweiten Kirche, wie auch im Judentum übrigens, also es ist überall ein bisschen das Gleiche, diese endzeitliche Erwartung der Ankunft des Messias immer mehr zurückgeht und an Wichtigkeit verliert. Andere Dinge beschäftigen die Kirche heute. Wie ist die Wirkung in der Welt? Also müssen wir uns noch mehr engagieren für eine bessere Welt? Sozialarbeit? Politik? Oder halt Spiritualität? Ganz modernes Wort. Man will spiritueller sein und leben, was das auch immer bedeutet. Mystik, ganz groß im Kommen. Mystik, aber angelehnt an das ganze New Age-Thema. Das beschäftigt die Kirche heute fast mehr als das Warten auf das Wiederkommen von Christus. Und doch feiern wir heute den Advent, den dritten, oder die Adventszeit, die Erwartung der Wiederkunft. Auch weil Jesus lehrte, dass wir es tun sollen, dass wir ihn erwarten sollen und verpackte dies sogar auch in seine Gleichnisse. Zum Beispiel, was kommt uns da spontan in den Sinn? Das Gleichnis der 10 Jungfrauen zum Beispiel, gell? Genau. Oder den anvertrauten Talenten, auch da geht es um das Wiederkommen des Herrn. Es gibt noch andere. Wir erwarten seine Ankunft und warten in der Zeit heute. Wir leben jetzt, auch nach 2000 Jahren immer noch. Und schon in der Urkirche, als es absehbar war, dass Jesus nicht ganz so bald wiederkommen wird, wie sie gedacht hatten, hat man sich mit einer Frage beschäftigt. Wie füllen wir diese Zeit, bis er kommt? Die Frage ist heute noch aktuell. Was sollen wir tun? Die Apostel schrieben Briefe und erklärten, wie die Lebensgestaltung eines Christen in der Erwartung der Wiederkunft aussieht. Aber sie waren nicht die Ersten, die diese Frage nach dem Leben in der Erwartung gestellt und beantwortet haben. Noch bevor Jesu zu wirken begann, haben sich, wie wir jetzt gerade gehört haben, da in Lukas im dritten Kapitel, oder auch, vielleicht habt ihr auch mitgelesen, haben sich die Menschen die Frage gestellt, was sollen wir tun in Erwartung des Messias, der vielleicht bald oder vielleicht sogar sehr bald kommt? Wie bereiten wir uns vor? Und Johannes beantwortet am Jordan diese Frage, so berichten die Evangelisten. Und so beginnt das Neue Testament, der neue Bund mit der Predigt des Johannes, die wir gerade gehört habt. Der Bericht bei Lukas ist in weiten Bereichen der gleiche wie bei Markus und bei Matthäus, manchmal sogar wortwörtlich, aber wir finden da auch einen Abschnitt drin, in diesem Bericht, ich glaube es sind Verse 15 bis 17, den gibt es nur bei Lukas. Wir kommen dann später darauf. Der Bericht beginnt mit einem Textzitat aus dem Alten Testament, das ist der Jesaja 40, 3 bis 5. Die Evangelisten setzen hier ganz selbstverständlich Johannes mit diesem Prediger in der Wüste, der da prophezeit wurde, gleich, der die Ankunft des Messias ankündigt. Hier haben wir also eine Prophetie, die sich erfüllt, und man weiß, dass wenn die sich erfüllt, dann ist die Wartenszeit auf den Messias zu Ende. Jetzt kommt er. Er kommt, und was predigt Johannes genau? Wir lesen, und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Hätte er nicht eher predigen sollen, wäscht eure Kleider, putzt eures Geschirr, reinigt das Klo und wischt den Boden, der König kommt. Macht euch sauber, bereit, alles soll strahlen. Hä? Hat er das gesagt? Nein, hat er nicht gesagt. Er predigt von einem Ja, darf man das sagen? Er predigt vom kommenden Gericht. Wenn er das mitbekommen hat von der Wurfschaufel und anderen Dingen. Das hat einige Juden, das Establishment, also diesen, ja, diesen höheren Kreisen, auch höheren theologischen Kreisen, der Priester, sicher verunsichert. Dass der Messias Gericht bringen wird, war schon immer klar. Das ist auch in der Theologie der Juden so. Wenn der Messias kommt, bringt er das Gericht, aber nicht über die Juden, nicht über das Volk Israel, sondern über die anderen Völker, die das Volk immer gepiksackt haben. Das war ihre Erwartung. Und jetzt kommt dieser Johannes, dieser Prediger in der Wüste und predigt vom Gericht für das Volk. Hier ertönt der Ruf zur Umkehr, zur Sündenbekenntnis, zur Buße. Wir Juden sündig. Oder kann ich sagen, wir Christen sündig? Ach, ganz sicher nicht. Wir sind ja errettet, oder? Aber Johannes war doch eben anders als die vielen anderen, die damals vom Gericht predigten und von den kommenden Dingen. Aber die waren meistens dann so um den Tempel herum, an den berühmten Städten. Aber Johannes, wir lesen es nach, war in der Wüste. Das war etwas ganz anderes. Ich meine, geht mal zu Fuß von Jerusalem zum Jordan runter. Das sind wie viele Kilometer? Ich weiß es gar nicht, 40, glaube ich. Also da geht man 2 Tage. Und die gingen da diesen langen Weg, das muss man sich mal vorstellen, zu Fuß, um diesen Johannes, diesen komischen Kauz da mit den Kamelhaaren angezogen, um den zu hören. Würden wir das heute auch noch tun? Sie gingen diesen langen Weg aus Jerusalem hinaus an den Jordan. Und die vielen anderen Prediger und Propheten, die es damals gab, die redeten immer viel von Buße und Umkehr. Aber immer so, und das ist ein wichtiger Unterschied, dass das Volk eigentlich das Heil herbeibüßen sollte. Zuerst die Buße. Und aufgrund der Buße kommt das Heil. Wir kennen diesen Vorgang, das nennen wir heute Werkgerechtigkeit. Gerechtigkeit durch Werke. Und Johannes hat das aber ganz anders gesagt. Zuerst kommt das Heil und dann kommt die Buße. Und da er dies umgekehrt hat, sein Ruf anders war und er predigte das in der Wüste, war das etwas ganz Neues. Da kommt etwas Neues und ist schon da. Das ist der Anfang dieses Bibeltextes. Da machen wir einen Sprung gegen das Ende, Verse 15 bis 18. Die Menschen bei Johannes in der Wüste am Jordan spürten diesen Aufbruch, dass etwas Neues kommt. Kein Wunder, fragten sie sich, ob vielleicht Johannes der Gesalbte war oder ist, sein könnte. Und seine Antwort ist fast schon ängstigend. Da wird einer kommen, der stärker ist. Der wird nicht mit Wasser taufen, wie er, Johannes, sondern mit Feuer und Geist. Und dieses Feuer kannten die Israeliten vom Brandopferaltar im Vorhof des Tempels, wo man die Bußopfer bringt. Und wo es den Opfernden, oder der das Opfer gespendet hat, in die Gegenwart Gottes bringt. Das war halt die Funktion. Man tut Buße für die Sünden, damit man sich Gott nähern kann. Weil Gott ist heilig. Und dieses Opfer, da am Brandopferaltar, hatte genau diese Funktion. Und jetzt predigt da Johannes vor allem, der mit Feuer und Geist tauft. Bei Johannes konnten sie im Jordan öffentlich ihr altes Wesen bereuen und konnten dann hoffnungsvoll in die Zukunft, ins Heil schauen, weil da wird einer kommen, der sie in die Gegenwart Gottes bringt. Bei der Taufe in Geist und Feuer kommt dieses Heil. Das alte gottesferne Leben wird verzehrt. Das neue Leben in der Gegenwart Gottes bleibt übrig. Es ist etwas Neues. Etwas ganz anderes. Und dann folgt noch das Gerichtswort vom Messias, der den Spreu vom Weizen trennt. die gerecht gemachten Menschen von den ungerecht gebliebenen trennt. Es ist ein schreckliches Wort, ja. Und das löst bei uns Unbehagen aus. Wir haben ja gerne so ein bisschen die Botschaft eines liebenden Gottes, der auch so ein bisschen harmoniebedürftig ist wie wir. Aber Gott ist ebenso Liebe wie Gerechtigkeit. Und wenn wir nicht sein ganzes Gesetz halten können, das schreibt Paulus, dann werden wir verurteilt. Die gerecht gemachten Menschen, wie auch immer dann, wir sehen das noch, von den ungerecht gebliebenen werden getrennt. Und diese Spreu wird in einem unauslöschlichen Feuer verbrannt. Es ist ein Bild für das Gericht, aber eben auch für die Gnade. Das Gericht, das Feuer, das Spreu verbrennt und der Weizen, der in die Scheune kommt. Ein Bild für Gericht und Gnade. Das Kommen des Messias, auf das alle warten, ist also Gericht und Heil gleichzeitig. Und nicht nur einfach nur schön. Wenn wir in der Offenbarung lesen, wie Jesus wiederkommen wird, sind das auch schreckliche Bilder. Das ist nicht ganz so einfach zu verdauen. Und so wie es damals war, so ist es auch noch heute. Wenn Christus das nächste Mal kommt, wird es so sein. Schreckliches Gericht für die Ungerechten, die Vater und Sohn ablehnen, gegen Gott rebellieren und die aber dann von Gott überführt werden. Römer 3,20 können wir das nachlesen. Das Gesetz ist nicht dafür da, dass wir Gerechtigkeit erlangen können durch das Gesetz, sondern es zeigt uns unsere Sünde auf. Das ist die Funktion des Gesetzes, Römer 3,20. Und wenn Christus das nächste Mal kommt, ist es aber auch unaussprechliche Gnade und Heil für die, die gerecht sind. Oder welche gerecht gemacht wurden. Von wem? Von Gott durch Jesus Christus, Tat am Kreuz. Er hat die Strafe auf sich genommen. Dass die Gerechten sind die, die dieses Angebot annehmen, die mit Gott versöhnt werden, oder besser noch gesagt, die Gott mit sich selbst versöhnt. Die, die sich Gottes Recht unterordnen und von ihm untadelig, makellos und gerecht gemacht werden. Kolosser 1,22. Das wird dann sein. Und das ist Gnade. Und mit diesem Ausblick an Weihnachten, wie sollen wir dann uns vorbereiten auf dieses Kommen des Messias? Mit einer Taufe zur Umkehr und Vergebung der Sünden? Ja, keine schlechte Idee. Wie wird denn gewartet? Gehen wir nochmal ein paar Verse zurück, 7-9, die Bibel aufgeschlagen haben, wo Johannes davon spricht, dass jeder Baum, der schlechte Früchte trägt, umgehauen wird. Gericht, oder? Von den Bäumen mit guten Früchten sagt er da nichts, aber das ist dann ja wohl klar. Also für die Zuhörer damals, wie auch wir, die wir jetzt diese Stelle lesen, wir können es uns denken, die werden stehen bleiben und Früchte bringen und dem Besitzer eigentlich Freude machen, oder? Und daraufhin, also das gesagt, das haben sie eben begriffen, dass es darum geht, und dann fragen sie, was sollen wir tun? Das Volk fragt, was sollen wir tun? Und schauen wir mal auf die Verse hier im Mittelteil, Verse 10 bis 14. Diesen Text gibt es, wie gesagt, nur bei Lukas. Johannes antwortet mit, kommt zu mir in die Wüste und bleibt bei mir als meine Jünger. Ja? Hat er das gesagt? Nein. Hat er gesagt, geht, studiert das Gesetz und werdet gute Priester. Hat er das auch nicht gesagt? Da habe ich noch eine Möglichkeit. Johannes antwortet mit, geht zu den Nachbarvölkern und erzählt von Gott. Hat er das gesagt? Auch nicht. Er antwortet, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat, und wer zu essen hat, tue ebenso. Was bedeutet das? Bedeutet das jetzt, ist das ein Aufruf zur Sozialarbeit? Nein, es ist ein Aufruf zur, also es ist ja nur ein Beispiel, zur was? Nächstenliebe. Nächstenliebe, danke Junge. Es ist ein Aufruf zur Nächstenliebe. Und was ist Nächstenliebe im Wort Gottes? Das oberste Gesetz. Also wenn wir Christen von Nächstenliebe reden und wir sollen sie ausüben, reden wir von einem Gesetz Gottes. Jesus hat das gelehrt. Ich weiß, das Wort Gesetz, das hören wir nicht so gerne. Da kommt uns dann immer so ein bisschen Luther in Sinn und dem Werkgerechtigkeit und so. Aber Jesus hat gesagt, nicht ein Jota wird vom Gesetz entfernt, sondern er wird das Gesetz erfüllen. Aber es bleibt bestehen. Das ist das Gesetz der Nächstenliebe, Levitikus 19,18, auf das sich auch Jesus bezogen hat, Lukas 10,27. Den Zöllnern sagt er, sie sollen den Beruf aufgeben. Nein, sie sollen sich nicht unrechtmäßig bereichern. Das bedeutet, sie sollen sich an das Gesetz halten. Den Soldaten sagt er, sie sollen ihre Macht nicht missbrauchen. Das bedeutet nicht den Beruf aufgeben, das bedeutet das Gesetz Gottes halten. Keiner von ihnen allen sagt, dass sie müssen sich in Armut begeben oder irgendetwas Verrücktes tun. Nein, sie sollen ihren Beruf rechtschaffen ausüben. Sie sollen rechtschaffen durchs Leben gehen. Rechtschaffen nach welchem Standard? Nach Johannes Standard. Nach Herodes dem großen Standard, nach Gottes Standard. Und wo erfahren wir über diese Rechtschaffenheit von Gott? Wo steht geschrieben über sein Recht, seine Gerechtigkeit? Im Wort Gottes. In der Heiligen Schrift. Daher kann man gut sagen, sie sollen sich an Gottes Gesetz halten, an die Tora. Das sind die guten Früchte, die es nach der Umkehr am Jordan und vor der Ankunft des Messias hervorzubringen gilt. Sie sollen umkehren, Buße tun, ein neues Leben beginnen. Und dafür war die Taufe ein Zeichen. Und wir? Gilt das für uns ebenso, dass wir uns an Gottes Gesetz halten sollen? Sind das die Früchte, die wir bringen sollen? Was denkt ihr? Ja oder nein? Ja? Jemand andere Meinung? Nein? Also ich sage es mal nach in gutem jüdischen Gebrauch, ja und nein. Nein, denn das Gesetz kann uns, wie gesagt, nicht retten. Niemand kann das ganze Gesetz halten, aber genau das müsste man, um durch das Gesetz gerettet zu werden. Es gab nur eine Person, die das konnte, Christus. Das Gesetz hat eine andere Funktion. Es soll uns zeigen, wo wir nach Gottes Standard falsch liegen, wo wir sündigen, wo wir in Sünde leben. Hast du schon mal gelogen? Auch wenn es nur eine Notlüge ist, nur. Also im Englischen heißt Notlüge übrigens so schön, white lie, also eine weiße Lüge. Notlüge. Also, hast du schon mal gelogen? Ich sage jetzt nicht streckt auf, wer schon hat. Weil dann müssten alle Hände raufgehen und dann kann ich sagen, was für Heuchler. Nein. Also du hast schon mal gelogen, das macht dich zu einem Lügner. Hä? Gut. Hast du schon mal was gestohlen? Und wenn es nur etwas Kleines ist, vielleicht das Kind? Ja, wahrscheinlich schon. Hä? Ich denke schon. Das macht dich zu einem Dieb. Genau. Dann bist du ein Dieb. Nach dem Gesetz kannst du nicht in den Himmel. 1. Korinther 6, 9 bis 10. Damit verbringst du dein ewiges Leben wo? Genau. Aber zum Glück gibt es eben einen Ausweg. Und das ist die frohe Botschaft. Die frohe Botschaft des Evangeliums ist nicht die Liebe Gottes, sondern die ist ja generell da, sondern es gibt den Ausweg aus dem, ja, aus dem Zorn Gottes. Gott hat diesen Ausweg für uns geschaffen, nämlich in Christus, der für uns, für dich und mich, die Strafe getragen hat. Vertraue darauf, kehre um, tue Buße über das, wo du, über dort, wo du gefehlt hast. So entrinnst du diesen Zorn und hast ein neues Leben in Gott. Das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Das ist auch die weihnachtliche Botschaft. Jesus ist gekommen, um die Strafe, die du tragen müsstest, zu tragen. Aber nach dieser Gnade geht es dann weiter. Wir warten ja auf das zweite Kommen. Ja? Er kommt wieder. Wann, wissen wir nicht. Wie ein Dieb in der Nacht, steht geschrieben. Aber wir warten. Und wir werden es dann erkennen, wenn es dann soweit ist. Und so warten wir gleich jenen Leuten, die da im Jordan, die dem Johannes zugehört haben und sich von ihm taufen ließen. Und darum auch Ja gegenüber dem Nein, eben das Ja dann. Auch wir sind aufgerufen, diese rechtschaffenen Früchte zu tragen. Wie sie auch. Das ist das Gleiche. Und welche Früchte sind das? Wenn ich jetzt anfange zu sagen, dann wisst ihr gleich, was ich meine. Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Galater 5. Ich will noch ergänzen mit Ehrlichkeit und Erkenntnis, Liebe. Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Gell? Aber ihr wisst, um was es geht. Und was da sagt, als Paulus dann diese Liste gemacht hat, hat er als letzten Satz dazu gesagt, was hat er gesagt? Dagegen hat das Gesetz nichts. Also es erfüllt das Gesetz. Und Johannes hielt das für ein angemessenes, rechtmäßiges Warten auf den Messias. Lasst uns also ebenso rechtmäßig und angemessen diesen Advent und auch darüber hinaus auf die Ankunft des Messias warten. Die wahre Hoffnung im Advent ist die Sündenvergebung. Daran können wir festhalten. Das geht auch mit Christbaum, mit Lichterketten, mit Samichlaus, also nicht mit Santa Claus, aber mit Samichlaus. Das geht auch im Familienfest, da können wir gut üben. Solange wir den Messias und das, was er getan hat, nicht aus dem Blick verlieren. Diesen Ausweg, den Gott für uns geschaffen hat. Amen.